Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wissenshungrig, Ernährung und Medizin. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Alisa.
Und ich bin Vivi.
Und heute werden wir etwas zum Thema Zusatzstoffe hören. Wir sprechen heute mit Frau Dr. Julia Gelbert. Sie ist staatlich geprüfte und Diplom-Lebensmittelchemikerin. Nach zweijähriger Tätigkeit in der Lebensmittelüberwachung promovierte sie zudem im Bereich Jura an der Universität zu Bayreuth. Seit 2002 ist sie beim Lebensmittelverband Deutschland und betreut dort in der wissenschaftlichen Leitung unter anderem die Schwerpunktthemen Zusatzstoffe, Aromen, Enzyme und Produktregelungen. Seit 2008 ist sie außerdem Lehrbeauftragte für Lebensmittelrecht an der TU in Berlin.
Hallo Frau Dr. Gelbert, schön, dass Sie da sind. Wir beschäftigen uns ja heute viel mit dem Thema Zusatzstoffe. Und meine erste Frage an Sie wäre in dem Zusammenhang, in welchen Lebensmitteln Zusatzstoffe denn typischerweise so drin sind?
Die Frage lässt sich gar nicht so präzise beantworten. Zusatzstoffe können in ganz, ganz vielen Lebensmitteln sein. Also die Anwendungsbreite ist riesengroß. Und man kann vielleicht eher sagen, wo Zusatzstoffe nicht drin sind, nämlich in unbehandelten Lebensmitteln. Da werden Sie in der Regel keine Zusatzstoffe finden.
Sowas wie Obst und Gemüse?
Ja, so in etwa, wobei man das jetzt auch schon wieder relativieren muss, weil man ja davon abkehren möchte, dass die Gurke im Supermarkt dann nochmal extra in einer Plastehülle eingeschweißt verkauft wird. Und um die Gurke, aber auch um andere Obst- und Gemüsesorten vor Austrocknung zu schützen, kann man sie auch mit einem Wachs überziehen, der dann ganz einfach auch abgewaschen werden kann. Beziehungsweise das macht man in der Regel bei Obst- und Gemüsesorten, wo man die Schale eh nicht mit isst. Also insofern könnten Sie auch da Zusatzstoffe antreffen.
Ist das ein Problem, wenn man diesen Wachs dann doch mit isst? Weil ich muss zugeben, ich bin da manchmal nicht ganz so genau und wasche nicht alles ganz penibel ab.
Also abwaschen sollten Sie es sowieso, ja. Wenn man sich einfach nur bildlich mal durch den Kopf gehen lässt, wer das alles anfasst und durch wie viele Hände so Obstgemüse geht. Also Sie sollten das grundsätzlich abwaschen, wenn Sie es nicht schälen. Aber nein, ansonsten ist es unbedenklich.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Zusatzstoffe im Allgemeinen zurückkommen, wieso werden Zusatzstoffe denn überhaupt generell bei Lebensmitteln verwendet? Welche Anwendungsbereiche oder Ideen stecken dahinter und welche Typen gibt es?
Also ganz grundsätzlich kann man sagen, Zusatzstoffe werden aus technologischen Gründen verwendet. Zum Beispiel, um die Haltbarkeit zu gewährleisten, um Geschmack oder Konsistenz zu erhalten. Auch bei kalorienreduzierten Produkten oder bei vielen Convenience-Produkten werden Zusatzstoffe angewendet oder beispielsweise viele vegetarische Ersatzprodukte sind überhaupt erst denkbar durch den Einsatz von Zusatzstoffen. Das Lebensmittelrecht teilt die Zusatzstoffe in bestimmte Funktionsklassen ein. Die bekanntesten sind vermutlich die Farbstoffe, die Konservierungsstoffe, Süßungsmittel, aber auch Überzugsmittel und Treibgase, Feuchthärtemittel und so weiter gehören dazu. Zusatzstoffe sind wichtige Helfer, wenn es darum geht, Lebensmittel herzustellen. Und das gilt sowohl für die industrielle Herstellung als auch für den häuslichen Bereich. Und dabei denke ich beispielsweise an Backpulver. Ein Lebensmittelzusatzstoff, der ja nahezu in jedem Haushalt anzutreffen ist. Man kann ganz verallgemeinert sagen, ohne Geliermittel keine Marmelade, ohne Emulgatoren keine Margarine, ohne Treibgase keine Sprühsahne. So, und diese Liste lässt sich ganz beliebig verlängern. Und glaube ich, allgemein kann man festhalten, dass ohne Lebensmittelzusatzstoffe unser Lebensmittelangebot, so wie wir es heute kennen, gar nicht denkbar wäre.
Dass Sie Backpulver genannt haben, fand ich auf jeden Fall gerade interessant, weil ich frage mich nur, wo ist da die Grenze zwischen Zusatzstoff und normalem Lebensmittel?
Da ist auch ganz wichtig zu wissen, Zusatzstoffe sind Lebensmittel. Ja, einfach von der Definition her, weil sie ja Bestandteil des Lebensmittels sind und wir die Zusatzstoffe verzehren, sind sie lebensmittelrechtlich gesehen Lebensmittel. Und insofern gibt es genau diese Grenze nicht. Ja, aber wenn man sich nochmal die Definition anschaut, dann ist Voraussetzung, dass eine Substanz als Zusatzstoff eingestuft wird, dass wir sie als solche nicht verzehren und dass sie aus technologischen Gründen verwendet wird, um eben ein Lebensmittel herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern und so weiter.
Da hätte ich schon direkt nochmal eine relativ spezifische Frage, weil zum Beispiel Vitamin C wird ja auch als Zusatzstoff verwendet, um Lebensmittel besser haltbar zu machen oder vor Oxidation zu bewahren. Und das wäre ja eigentlich auch etwas, was wir durch Zitrusfrüchte oder, weiß ich nicht, Paprika, Gemüse zu uns nehmen. Also wie würden Sie das jetzt da einkategorisieren?
Ja, aber nicht als solches. Vielleicht können wir es an einem anderen Beispiel veranschaulichen. Sie können eine Mayonnaise mit Eigelb emulgieren. Ja, das Eigelb, das können Sie auch sonntags aus dem Frühstücksei poolen und als solches zu sich nehmen. Und wenn Sie die Mayonnaise mit Eigelb emulgieren, dann ist das ein Nicht-Zusatzstoff, sagen wir immer. Ja, es ist ein ganz normales Lebensmittel. Wenn Sie aber das Lecithin aus dem Eigelb isolieren, dann essen Sie das nicht mehr als solches. Dann ist es in der isolierten Form. Und wenn Sie auf das Zutatenverzeichnis vieler Lebensmittel schauen, Lecithin ist ein ganz typischer Emulgator und zählt zu den Zusatzstoffen.
Okay, interessant.
Da habe ich nachher nochmal eine interessante Frage zu, wenn wir zu der Bedenklichkeit der Zusatzstoffe kommen. Aber ich glaube, wir bleiben erstmal in der richtigen Reihenfolge. Genau. Wie funktioniert denn diese Zulassung von den Zusatzstoffen? Also durch welche Schritte muss jetzt so ein Stoff gehen, um als gesundheitlich unbedenklich eingestuft zu werden?
Ja, also in Deutschland und sogar in ganz Europa gilt für Zusatzstoffe, ganz bürokratisch, wie wir es kennen, das sogenannte Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt. Das heißt auf gut Deutsch, jeder Zusatzstoff muss vor seiner Verwendung erst ausdrücklich zugelassen werden, sonst ist er verboten. Und zugelassen werden kann er nur, wenn er ganz bestimmte Bedingungen erfüllt. Und eine der wichtigsten Bedingungen ist, der Zusatzstoff muss gesundheitlich unbedenklich sein. Na, und dafür zuständig ist eine sehr renommierte Einrichtung für Lebensmittelsicherheit, nämlich die EFSA in Europa, die European Food Safety Authority. Und diese Behörde entscheidet wissenschaftsbasiert und unabhängig und schaut sich bei jedem Zusatzstoff ganz akribisch die Sicherheit an. Das tun auch noch internationale Expertenkomitees, aber für uns ist die EFSA das wichtigste Gremium. Und erst wenn festgestellt wird, dass ein Zusatzstoff unbedenklich ist, kann er ausdrücklich zugelassen werden. So, und selbst wenn er dann nach langer Prüfung irgendwann zugelassen ist, endet auch hier nicht die Kontrolle, sondern eine kontinuierliche Überwachung stellt sicher, dass eben auch alle neuen Daten berücksichtigt werden und auch zu neuen Entscheidungen über Zulassung oder eben Nichtzulassung führen können. Also wir sagen eigentlich immer, dass kaum ein Bereich unseres alltäglichen Lebens so gut und so lückenlos überwacht, durchleuchtet und geprüft wird, wie die Produktion von Lebensmitteln, und da schließen wir die Zusatzstoffe ein. So, das ist die Sicherheit, das ist das eine. Aber Sicherheit allein reicht nicht. Es muss auch noch eine Funktion haben. Ja, Zusatzstoffe müssen also nicht nur sicher sein, sondern auch technologisch notwendig. Also irgendwas irgendwo reinmachen, ja, so läuft es nicht. Und genau so ist es auch richtig.
Und wie ist das? Also ich meine, es gibt ja von jeder, ich kenne jetzt diese Klassen von Zusatzstoffen nicht genau auswendig, aber zum Beispiel Emulgatoren gibt es ja wahrscheinlich relativ viele. Wie kann man dann quasi rechtfertigen, dass noch ein neuer Emulgator zugelassen wird, wenn es eigentlich schon welche davon gibt?
Also es gibt sicherlich eine ganze Menge Emulgatoren, das ist richtig, aber dann gibt es vielleicht auch neuere Entwicklungen, die in der Anwendung vielleicht besser sind. Oder es gibt ja durchaus vielfältige Gründe. Vielleicht ist eine Ressource knapp und man gewinnt einen Emulgator aus einer anderen Ressource. Also es fällt auch durchaus mal ein Zusatzstoff weg, weil der uninteressant geworden ist. Also auch da gehen die Entwicklungen natürlich weiter. Das ist alles nicht in Stein gemeißelt.
Also Sie haben ja jetzt gerade beschrieben, dass der Prozess relativ vielseitig und aufwendig ist, einen Stoff zuzulassen. Das heißt, bei den zugelassenen Stoffen muss ich mir eigentlich keine Gedanken machen? Oder wie
Genau, also ich habe da gerade geschildert, ne, wie aufwendig Zusatzstoffe geprüft und ausdrücklich zugelassen werden und nur dann, wenn sie gesundheitlich unbedenklich sind. Aber wir wissen natürlich auch, nicht alle Menschen sind gleich und auch bei den Zusatzstoffen gilt, was der Arzt Paracelsus schon im 16. Jahrhundert festgestellt hat, die Dosis macht das Gift. Ne? Und es gibt auch Verbraucher, die beispielsweise auf Schwefeldioxid, SO2, empfindlicher reagieren. Oder die meisten haben auch schon mal was vom China-Restaurant-Syndrom gehört. Dabei geht es um Symptome, die oft nach dem Verzehr von chinesischem Essen auftreten, das ja bekanntermaßen oft glutamathaltig ist. Ne? Und da steht auch Glutamat in der Kritik. Und diese Symptome wurden ganz schnell der Glutaminsäure und den Glutamaten zugeschrieben. Heute hat man da berechtigte Zweifel dran. Sie wissen, Glutaminsäure kommt in allen Lebensmitteln natürlicherweise vor, ist Baustein von Proteinen und hat wichtige Funktionen als Neurotransmitter im zentralen Nervensystem. Es kommt in hohen Konzentrationen in vielen Lebensmitteln vor. Ich denke da nur an die Tomate, an Parmesankäse und so weiter. Wird aber auch als Geschmacksverstärker verwendet, insbesondere eben auch in der asiatischen Küche eingesetzt. Und inzwischen sprechen auch Untersuchungen dafür, dass eben nicht die Glutamate, sondern andere Nahrungsbestandteile Ursache dieser geschilderten Beschwerden sind. Aber nochmal zurück zum CO2. Es ist bekannt, dass es eben da auch Empfindlichkeiten gibt. Und da kommen wir dann auch zur sogenannten Allergenkennzeichnung. Wenn also Verbraucher auf bestimmte Stoffe allergisch reagieren, dann müssen diese Substanzen im Zutatenverzeichnis erkennbar sein, sodass man die dann auch ganz einfach meiden kann.
Was ist das zum Beispiel? Also mir fallen jetzt Erdnüsse und Soja eigentlich so als erstes ein.
Ja, aber das ist zum Beispiel auch Lecithin, wenn es aus Ei gewonnen wird. Oder was würde mir noch einfallen?
Zum Beispiel bei Kaugummis, ja, das ist auch so eine Substanz.
Ist kein Zusatzstoff.
Okay.
Würde also da also nicht runterfallen. Aber was fällt mir noch ein? Ja, Zusatzstoffe, die aus Soja, also es gibt ja auch Soja-Lecithin, es gibt Lecithin aus Ei, ich bleibe jetzt mal beim Beispiel Lecithin. Ne, das sind eben Zusatzstoffe, die aus Rohstoffen gewonnen werden mit einem allergischen Potenzial. Und da wird der Verbraucher in der Kennzeichnung ausdrücklich darauf hingewiesen.
Okay. Und sind eigentlich alle Zusatzstoffe immer mit E-Nummern gekennzeichnet oder gibt es Zusatzstoffe, die andere?
Alle Zusatzstoffe, die zugelassen werden, bekommen eine E-Nummer. Und das in der Kennzeichnung ist der Hersteller aber frei. Also Zusatzstoffe müssen im Zutatenverzeichnis gekennzeichnet werden unter Angabe eines sogenannten Klassennamens. Der beschreibt die Funktion des Zusatzstoffes, also Farbstoff, Emulgator und so weiter. Und dann muss entweder die chemische Bezeichnung angegeben werden oder die E-Nummer. Also eins von beidem. Insofern finden Sie im Zutatenverzeichnis nicht immer die E-Nummer.
Okay. Aber wenn ich die nicht finde, dann sehe ich trotzdem sowas wie Farbstoff oder Emulgator.
Genau. Ja. Das muss dabei stehen. Also der Hersteller ist da frei, ob er schreibt Antioxidationsmittel E300, ist es glaube ich, oder Antioxidationsmittel Ascorbinsäure.
Ah, interessant. Mhm. Das habe ich auch noch nicht so gehört. Gibt es denn Unterschiede bei den Zusatzstoffen im Sinne von, ob das ein natürlich vorkommender Stoff ist, wie zum Beispiel, was wir vorhin hatten, das Vitamin C oder ein chemisch hergestellter Zusatzstoff? Kann man da irgendwie als Verbraucher eine Unterscheidung treffen oder gibt es das überhaupt?
Nee, das gibt's gar nicht. Ganz viele Zusatzstoffe werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt. Da fällt mir ein, die Alginate aus Seetang, das Lecithin hatten wir schon aus Ei oder aus Soja. Das Guar-Kernmehl, auch Pektine und so weiter. Also ganz viele Zusatzstoffe haben natürliche Ausgangsstoffe. Einige können sowohl natürlich als auch synthetisch hergestellt werden. Letztendlich sind die Stoffe identisch und der Verbraucher kann das auch gar nicht erkennen.
Und gibt es da Qualitätsunterschiede, ob der jetzt natürlich gewonnen wurde oder ob er im Labor hergestellt wurde?
Nee, gar nicht. Es gibt noch eine eigene Verordnung. Die enthält Reinheitskriterien, also wie rein muss der Zusatzstoff sein, wenn er verwendet wird. Und diese Kriterien müssen alle Zusatzstoffe erfüllen, egal ob natürlich gewonnen oder synthetisch hergestellt. Da gibt es keine Unterschiede.
Okay.
Wie ist es, wenn ich Lebensmittel importiere aus anderen Ländern, also in den USA bestelle oder was auch immer? Oder wenn ich die hier zum Beispiel in einem Asia-Shop kaufe, wo ja auch meistens nicht die deutschen Sachen draufstehen hinten. Wie sieht es da aus?
Ja, also importierte Lebensmittel unterliegen den gleichen lebensmittelrechtlichen Vorschriften wie Lebensmittel, die in Deutschland oder der EU produziert werden. Und ob das bei den Lebensmitteln, die Sie im Asia-Shop kaufen, auch wirklich der Fall ist, das ist dann auch Aufgabe der Lebensmittelüberwachung, das zu kontrollieren. Ja, da werden stichprobenhaft Proben gezogen und die werden dann analysiert auf die Inhaltsstoffe, auf die richtige Kennzeichnung. Also da auch diese Lebensmittel unterliegen strengen Kontrollen und deshalb ist die Lebensmittelsicherheit in der Regel dort auch gewährleistet.
Mhm. Ich würde nochmal auf die Emulgatoren zu sprechen kommen, wo wir so viel schon über Lecithin geredet haben. Und zwar hatte ich so vor einem Monat Ernährungsmodul in meinem Studium an der Charité. Und da ging es auch darum, dass Emulgatoren wohl nicht so gut fürs Mikrobiom sind, weil sie die Darmschleimhaut beschädigen. Haben Sie davon schon mal was gehört?
Das ist schon eine ganze Weile in der Diskussion, genau. Wir kennen auch die ein oder andere Studie und wissen auch, dass die Studien von der Systematik her doch auch große Schwächen aufzeigen. Und auch hier ist es dann wieder Aufgabe der EFSA, sich diese neuen Studien anzuschauen. EFSA hat vor kurzem erst, ich weiß gar nicht welcher es war, einen Emulgator erneut bewertet, hat alle aktuellen Daten in die neue Bewertung mit einbezogen und kam zu dem Schluss, dass der Emulgator unbedenklich ist in den Mengen, in denen er angewendet wird. Ne? Also das ist immer wieder Aufgabe der EFSA. Wenn es neue Erkenntnisse gibt, wird die EFSA sich diese Erkenntnisse anschauen. Sie werden sie wissenschaftlich bewerten und dann die Sicherheit erneut bestätigen oder gegebenenfalls auch sagen, da ist was und dann wird es Konsequenzen für diesen Zusatzstoff haben.
Und gibt es auch Zusatzstoffe, andersherum gefragt, von denen man weiß, dass sie positive Auswirkungen auf die Gesundheit haben?
Das ist nicht Aufgabe von Zusatzstoffen. Es gibt Zusatzstoffe, die können in einem Lebensmittel zu unterschiedlichen Zwecken zugesetzt werden. Und da hatten wir auch schon das Beispiel Ascorbinsäure, auch bekannt als Vitamin C. Ascorbinsäure kann einem Lebensmittel als Zusatzstoff, in dem Fall als Antioxidationsmittel zugegeben werden, um beispielsweise das Braunwerden von Früchten oder von Kartoffeln zu verhindern. Auf der anderen Seite kann Ascorbinsäure, und dann sprechen wir in der Regel von Vitamin C, auch zur Anreicherung, also aus ernährungsphysiologischen Gründen zugesetzt werden. Beispielsweise klassische Anwendung bei einem Multivitaminsaft. Es ist der gleiche Stoff, aber der Verwendungszweck ist ein anderer. Und sicher, wenn ich Ascorbinsäure als Antioxidationsmittel zugebe, habe ich natürlich auch einen ernährungsphysiologischen Zweck. Aber das ist, wie gesagt, nicht Aufgabe von Zusatzstoffen.
Okay, das heißt, es geht bei Zusatzstoffen auch viel um den Grund, warum das Mittel verwendet wird.
Es geht da ausschließlich um technologische Zwecke und überhaupt nicht um ernährungsphysiologische Zwecke.
Okay. Mhm.
Was würden Sie denn einem Verbraucher raten? Kann man einfach alles so viel an Zusatzstoffen essen, wie man Lust hat? Oder achten Sie da auf irgendwas?
Da gelten natürlich wie überall auch die Ernährungsempfehlungen. Ich soll mich ausgewogen und abwechslungsreich ernähren. Ich kann mich auch mit Lebensmitteln, die überhaupt keine Zusatzstoffe enthalten, völlig ungesund ernähren. Also das ist nicht das Kriterium für eine gesunde Ernährung. Ich hatte es eingangs erklärt, dass eben Zusatzstoffe nur zugelassen werden, wenn sie gesundheitlich unbedenklich sind. Und wir wissen natürlich auch, es gibt Verbraucher, die möchten keine Zusatzstoffe oder die möchten einfach weniger Zusatzstoffe zu sich nehmen. Das ist auch völlig okay, das ist zu respektieren. Und natürlich steht es jedem frei, ausschließlich unverarbeitete Lebensmittel zu kaufen und alles selber zu Hause zuzubereiten. Das heißt dann auch, dass ich auf einige Lebensmittel auf dem Speiseplan eben verzichten muss. Oder ich kann auch ganz bewusst einkaufen gehen und ganz gründlich das Zutatenverzeichnis lesen, ja, was man sicherlich sowieso ab und zu machen soll, um auch eine bewusste Kaufentscheidung zu treffen. Und ja, dann ist es jedem wirklich freigestellt, ob er das Lebensmittel kaufen möchte oder nicht. Wir hatten ja schon gesagt, Zusatzstoffe sind im Zutatenverzeichnis der Lebensmittel aufgeführt, mit Klassennamen, der eben diesen Anwendungsgrund nennt, also gefolgt von der chemischen Bezeichnung oder der E-Nummer. Und durch diese transparente Kennzeichnung kann jeder für sich entscheiden, ob er für oder gegen Zusatzstoffe ist und ob er diese verzehren möchte oder nicht.
Okay, das ist ein gutes Fazit, würde ich sagen. Dann danken wir Ihnen an dieser Stelle für das sehr interessante Gespräch.
Sehr gerne. Ja.
Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei wart und bis zum nächsten Mal. Wie immer könnt ihr uns sehr gerne Kommentare, Fragen und Anregungen unter Wissenshunger National auf Instagram zukommen lassen. Wir freuen uns immer, von euch zu hören. Und bis dahin, bleibt gesund
und bleibt wissenshungrig.